Einen schönen guten Abend. Guten Abend, alle anderen. Siehe, ich mache alles neu. Die Jahreslosung 2026. Was sagt die Jahreslosung für das kommende Jahr 26 mit den Jahreslosungen der beiden Vorjahre, 24 und 25. Wer weiß es? Was sagt diese Jahreslosung, diese neue Jahreslosung mit den letzten beiden Jahreslosungen zusammen oder gemeinsam? Ich denke, das ist das große Wort alles. Alles. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Prüft alles, das Gute behaltet. Und nun heißt es, siehe, ich mache alles neu. Wieder dieses Wort alles. Ich fand persönlich die letzten beiden Jahreslosungen daher als sehr herausfordernd für unsere praktische Jesus-Nachfolge. All mein Tun und Handeln steht an dem Maßstab seiner Liebe auszurichten. Und all mein Tun und Handeln dabei steht zu prüfen, um das Gute, wohlgemerkt aus Gottes Sicht, darin zu entdecken und auszutun. Mich haben die beiden Jahreslosungen 24 und 25 daran erinnert, unser geistliches Leben immer auch mit allergrößter Gewissenhaftigkeit zu praktizieren und das in allen Lagen. Rückblickend muss ich gestehen, mir ist das oftmals nicht so ganz gelungen. Und das zeigt mir, wie sehr wir alle doch in allem auf Gottes Erbarmen, Liebe und Gnade immer wieder angewiesen sind und bleiben. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wie gut ist es da, gerade auch im Blick auf all die persönlichen Herausforderungen und Ungewissheiten und die Ungewissheiten unserer Weltlage, die Jahreslosung 26 aus dem Mund unseres Gottes zu hören und ihr unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Siehe, ich mache alles neu. Das heißt, diese Schöpfung wird vergehen. Diese Schöpfung wird vergehen. Die neue Schöpfung dagegen wird niemals vergehen. Denn sie ist nicht neu in dem Sinne, im Sinne eines neuen Bleistifts, den wir nehmen, wenn der alte bis auf einem Stummel heruntergespitzt ist. Sie ist neu im Sinne von etwas noch nie Dagewesenem. Viermal steht in diesem Abschnitt, den wir aus der Schriftlesung gehört haben, das Wort neu. Und zweimal steht, das Alte ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu, bedeutet für mich, dass das Zweite immer besser ist als das Erste. Ihr habt nicht verstanden, ich sage das noch einmal. Siehe, ich mache alles neu, heißt für mich, dass das Zweite immer besser ist als das Erste. Was Gott den Menschen in der Erlösung gibt, ist besser als das, was der Mensch durch die Sünde verloren hat. Das meine ich. Das Zweite ist immer besser als das Erste. Das Stichwort der vorliegenden Verse ist das Wort neu. Siehe, ich mache alles neu. Die neue Schöpfung ist die zweite Schöpfung. Und wir lernen hieran, dass das Zweite immer besser ist als das Erste. Das ist eine heilsgeschichtliche Grundwahrheit. Der zweite Mensch Jesus ist weit viel herrlicher und großartiger und wunderbarer als der erste Mensch, Adam. Der zweite Bund, der Gnadenbund, ist weit viel herrlicher als der alte Bund, der Gesetzesbund. So wird auch das himmlische Paradies herrlicher sein als das irdische Paradies, aus dem Adam vertrieben werden musste. Dass das zweite, das nachkommende, besser ist als das ursprüngliche oder das erste, wollte Gott den Menschen im Lauf der Heilsgeschichte immer wieder sagen. Immer wieder zeigen. So mussten in Genesis die dort geschilderten Familien wiederholt erfahren, dass der Erstgeborene, auf den sie naturgemäß ihre Hoffnungen konzentriert hatten, vor dem Nahegeborenen zurücktritt. Ich nenne euch einige Beispiele. Abel zum Beispiel. Abel, der Jüngere, ist vorzüglicher als Kain, der Ältere. Isaac, der Zweitgeborene, wird zum Segen ausgesondert vor Ismael, dem Erstgeborenen. In Jakob wird der Jüngere erwählt und von Gott über Esau, den Erstgeborenen, gestellt. Und der sterbende Patriarch Jakob selbst segnet Ephraim, den Jüngeren der beiden Söhne Josefs, vor Manasse, dem Erstgeborenen. David, der Jüngste, wird dem Erstgeborenen Isais vorgezogen. Darüber hinaus lernen wir, dass König David, der zweite König Israels, ein besserer König ist als Esau, den ersten König. Und wir wissen, dass die Königsherrschaft David nur eine Vorschattung der Königsherrschaft Jesu Christi ist und zeigt, dass der Zweitgenannte besser ist als der Erste. In Hiob lesen wir, dass Gott sein Ende mehr segnete als seinen Anfang. Das erste Zeichen, das der Herr Jesus tat, war die Verwandlung von Wasser zu Wein. Die Verwandlung von Wasser zu Wein. Dabei wird einmal mehr hervorgehoben, dass das Zweite immer besser ist als das Erste. Wein ist doch viel besser als Wasser, oder nicht? Wein ist doch viel wertvoller als Wasser, oder nicht? Naja, Rolf ist nicht da, um diese Frage zu beantworten. Aber ich frage mal Arthur, was denkst du? Ich habe noch nie eine Wasserflasche gesehen, die 2000 Euro kostet. Aber es gibt Weinflaschen, die genauso kosten oder sogar mehr. Das Zweite ist immer besser als das Erste. Das ist eine biblische Grundwahrheit. Aber ich muss hier anfügen, weil ich weiß, dass meine Worte manchmal missverstanden werden. Nicht, dass irgendjemand hier denkt, oh, Emmanuel hat gesagt, mein zweites Kind ist besser als mein erstes. Das habe ich nicht gesagt. Dass hier jemand sagt, meine zweite Ehe ist besser als meine erste Ehe, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine biblische Grundwahrheit. Und so gilt auch für die Erlösung, was Gott in der Erlösung tat oder was Gott in der Erlösung tut, ist größer als das, was er in der Schöpfung getan hat. Was Gott in der Erlösung tut, ist viel größer und viel herrlicher als das, was er in der Schöpfung getan hat. Die auf der Erlösung beruhende neue Schöpfung überstrahlt die erste an Herrlichkeit. Auf unseren ersten Leib, den Leib der Niedrigkeit, folgt in der Auferstehung ein Leib der Herrlichkeit. Dieser wird dem des zweiten Menschen, Jesus, gleich sein, der wiederum viel herrlicher ist als der erste Mensch, Adam. Das zeigt uns, dass Gott, der Schöpfer, das ungeheure Problem, die Sünde, die in seine Schöpfung eingeborgen war, nicht allein gelöst hat, sondern das darüber hinaus auf einem solchen Weg getan hat, dass der Mensch in der Erlösung Höheres empfängt als das, was er durch die Sünde verloren hat. In der Erlösung bekommen wir viel mehr als das, was wir in der Schöpfung verloren haben. Wenn wir das bedenken, können wir mit dem Apostel Paulus niederfallen und rufen, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Was ist das doch für ein Gott, der so handelt, der Böses am Ende zu Guten zu führen vermag. Was ist das denn für ein Gott? Siehe, ich mache alles neu. Beachtet bitte hier die Zeitform. Es heißt nicht, siehe, ich habe alles neu gemacht, nicht Vergangenheit. Es heißt auch nicht, siehe, ich werde alles neu machen, Futur. Nein, siehe, ich mache alles neu, Indikativ Präsens. Das heißt, er hat schon damit angefangen. Siehe, ich mache alles neu, das geschieht schon hier und jetzt. Er hat schon angefangen und das, was Gott anfängt, das bringt er immer zu Ende. Amen. Ah, ihr seid nicht überzeugt. Aber das, was Gott angefangen hat, das bringt er immer zu Ende. Denn das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in dieser Welt, das Baby von Bethlehem, ist der Beginn der neuen Schöpfung. Es ist der Beginn der neuen Schöpfung. Er hat schon damals vor 2000 Jahren angefangen. Und er setzt es fort. Er setzt es fort bis an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dann, Punkt, ist alles abgeschlossen. Siehe, ich mache alles neu. Das Baby von Bethlehem ist der Beginn der neuen Schöpfung. Das Kommen Jesu in dieser Welt, die Erlösung der Sünde, war der Beginn der neuen Schöpfung Gottes. Dies war der Beginn der neuen Schöpfung. Aber diesmal hat Gott seine eigene Methode umgekehrt. Ich liebe das. Unsere Bibeln sind ja in zwei Abschnitten unterteilt. Das Alte Testament und das Neue Testament. Ja? Nun, das Alte, ich muss ein bisschen ruhig werden. Das Alte Testament ist der Abschnitt, in dem wir den Bericht über die erste Schöpfung lesen, die alte Schöpfung. Das Neue Testament ist der Abschnitt, in dem wir den Bericht über die zweite Schöpfung haben, die neue Schöpfung. Die beiden Abschnitte der Bibel befassen sich mit Gottes Willen und sein Handel mit der Welt. Im Alten Testament haben wir die Erschaffung von Himmel und Erde, Sterne, Pflanzen, Tiere, Menschen. Aber lasst mich euch heute Abend sagen, das Gleiche gilt auch für das Neue Testament. Es ist wieder Gott, der sich wieder mit der Welt befasst, aber er tut es nun auf eine neue Art und Weise. Bei der alten Schöpfung schuf Gott Himmel und Erde, Pflanzen, Tiere, Sterne und am sechsten Tag den Menschen. Er machte den perfekten Menschen, Adam, und stellte ihn in die perfekte Welt hinein. In der neuen Schöpfung hat Gott seine Vorgehensweise geändert. Er beginnt den Prozess der zweiten Schöpfung mit dem perfekten Menschen, Jesus. Er beginnt diesen Prozess jetzt mit dem perfekten Menschen, Jesus, und wird mit der perfekten Welt enden. Versteht ihr das? In der alten Schöpfung schuf Gott eine perfekte Welt zuerst. Da ist es. Eine perfekte Welt zuerst. Und dann macht er den perfekten Menschen, Adam, und stellt ihn hinein. Nun, in der neuen Schöpfung beginnt Gott mit der perfekten Menschheit, mit dem perfekten Menschen, Jesus. Und durch Jesus schafft er eine perfekte Menschheit. Die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes. Es heißt, alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, gehören zu dieser perfekten Menschheit. Was ich euch damit sagen will, ist, dass Gott sein Versprechen auf jeden Fall halten wird, denn er hat schon mit der neuen Schöpfung begonnen. Amen. Durch das Kommen Jesu in diese Welt und sein Erlösungswerk am Kreuz hat Gott die neue Schöpfung schon eingeleitet, schon eingeführt. Nun macht es Sinn, dass der Apostel Paulus sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue, wie geht's weiter? Eine neue Schöpfung. Eine andere Übersetzung sagt, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, werden in ihm hineinversetzt und damit zu einer neuen Schöpfung. Und alle, die ihm wahrhaftig nachfolgen, bekommen von ihm im Hier und Jetzt ein reines Herz und einen neuen Geist. Genauso wie David damals gebetet hat im Psalm 51. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Das Wort erschaffe wird in der hebräischen Sprache im Sinne einer neuen Schöpfung und nur von Gott gebraucht. Genauso hat Gott durch den Propheten Ezekiel angekündigt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Siehe, ich mache alles neu. Dies ist für jeden Einzelnen von uns der Wendepunkt, an dem wir Gott um Erneuerung bitten können. Wir warten nicht, bis wir sterben und dann wird alles neu, sondern das Neue beginnt schon hier, jetzt. Hier. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Neue fängt schon hier an. Also wir warten nicht, bis wir erlöst sind, um ein neues Herz und einen neuen Geist zu empfangen. Sondern jetzt ist der Zeitpunkt, zu bitten, Herr, mache mich neu. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist. Wir sollten alle, fast nicht schon geschehen, Gott um ein reines Herz bitten. Ein neues, auf Christus ausgerichtetes Herz. Einen neuen Verstand, eine neue Einstellung, eine neue Ausrichtung, eine neue Perspektive, eine neue Liebe für den Nächsten. Eine neue Liebe für die Brüder, für die Geschwister. Für viele von uns ist Erneuerung das Geschenk, das nach Weihnachten noch ungeöffnet bleibt. Jakobus sagt uns sogar, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von Gott kommen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, fordert er uns auf, Gott zu bitten, der uns gerne und ohne Vorwurf geben wird. Es liegt in unserer eigenen Verantwortung, erneuert zu werden. Gott will uns erneuern, aber das sollten auch wir selbst wollen und ihn darum bitten. Viele von uns werden etwas Neues probieren müssen. Etwas, was sie zuvor noch nie gedacht oder noch nie getan haben. Eine neue Aufgabe, ein neuer Wirkungskreis, neue Freundschaften, ein neuer Dienst in der Gemeinde. Siehe, ich mache alles neu. Wir stehen hier am Rande der Ewigkeit. Lass uns zu Jesus kommen und ihm sagen, Herr, ja, mache mich neu. Schenke mir Vergebung, wo ich in meinem alten Ich nicht vergeben kann. Schenke mir Annahme da, wo Hass gesät wurde. Schenke mir Erlösung da, wo es zu spät zu sein scheint. Oh Herr, ich möchte, dass du mich neu machst, dass du mich zu dem machst, was ich nicht werden kann, und meine Zunge im Feuer deines unerträglichen Lichts läutest. Herr, bitte mache mich neu. Wir haben in 175 Jahren Gemeindegeschichte viel durchgemacht. Und nun bitten wir Gott, uns zu helfen, aus unserer Vergangenheit zu lernen, sie dann loszulassen und in die Zukunft hineinzugehen. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen und aufstehen und beten. Ich werde ein Gebet sprechen und ihr, und wer von euch mag, der kann dieses Gebet nachsprechen. Wir schließen die Augen und wir werden beten. Spricht dieses Gebet nach. Herr, mache mich neu. Wenn ich untreu war, mache ich mich zu einem Verkündiger der Wahrheit und nicht zu einem Lügner. Wenn ich Angst hatte, mache ich mich mutig wie einen Löwen. Wenn ich unsicher war, gib mir Sicherheit in deinem Wort. Wenn ich Mangel litt, stille meine Bedürfnisse nach dem Reichtum der Herrlichkeit Jesu Christi. Wenn ich mich von dir entfernt habe, zieh mich nahe zu dir. Wenn ich abgelenkt war, gib mir klare Konzentration und ebne mir den Weg. Wenn ich mich verirrt habe, sei mein Kompass. Wenn ich zornig war, beruhige meine Seele und schenke mir Frieden. Wenn ich einsam war, tröste mich mit deiner Gegenwart. Wenn ich voreilig war, schenke mir Geduld. Wenn ich hochmütig und stolz war, demütige mich unter deiner mächtigen Hand. Wenn ich krank bin, heile mich. Wenn ich leer bin, erfülle mich neu mit deinem Geist. Wenn ich nicht vergeben kann, schenke mir, o Herr, deine Vergebung. Wenn ich trauere, verwandle meine Trauer in Freudentanz. Wenn ich ohne Lied bin, gib mir ein neues Lied und eine Melodie für die Mitternachtsstunden. Amen. O Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Herr und unser Gott bist. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir Papa zu dir sagen dürfen. Wir preisen dich, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Und wir danken dir schon für die Erneuerung, die du in uns angefangen hast, oh Herr. Ich danke dir für die Menschen, die dieses Gebet gesprochen haben. Du kennst ihr Herz, du weißt, was sie nötig haben. Und ich bitte dich, oh Herr, erfülle dieses Versprechen. Erfülle dieses Versprechen in ihrem Leben. Jetzt, von nun an bis in das neue Jahr hinein. So preisen wir deinen herrlichen Namen. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Und so gehen wir gestärkt und neu in das neue Jahr hinein. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.